Radio 1. Die Profis.
Eine perfekte Zeit, um über Viren zu sprechen. Genauer sprechen wir über das Epstein-Barr-Virus. Das wurde 1964 entdeckt und es war das erste bekannte tumorauslösende Virus. Mittlerweile bringen wir neben verschiedenen Krebsarten auch Krankheiten wie das Pfeiffersche Drüsenfieber mit Epstein-Barr in Verbindung. Neuere Studien finden sogar Anhaltspunkte dafür, dass das Herpesvirus ursächlich für Multiple Sklerose ist. Mit dem Virologen Professor Dr. Wolfgang Hammerschmidt vom Helmholtz-Zentrum in München wollen wir nun klären, wann das Virus ausbricht und wie weit die Impfstoffforschung ist. Guten Morgen, Professor Hammerschmidt.
Guten Morgen nach Berlin.
Vor 60 Jahren wurde das Epstein-Barr-Virus entdeckt. Wie genau ist damals aufgefallen, dass ein Virus überhaupt Krebs auslösen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist im Grunde genommen ein Medizinkrimi in 5 Akten. Die Kurzfassung ist, startet Ende der 50er Jahre, als ein britischer Kolonialoffizier, ein Chirurg, im Äquatorialafrika unterwegs war. Und dessen Name war Dennis Burkitt. Und ihm ist aufgefallen, dass Kinder im Kieferbereich dort sehr häufig anzutreffen sind, die einen schnell wachsenden Tumor entwickeln. Es war ungewöhnlich und es ist auch typisch für diese geografische Zone in der Welt. Und Dennis Burkitt hat damals schon erkannt, dass es sich dabei um ein Lymphom handelt. Und über diesen Befund hat er 1961 in London im Rahmen eines Vortrags berichtet. Und in der Zuhörerschaft war auch ein Mann, nämlich Anthony Epstein, der ein Pathologe und ein Elektronenmikroskopiker war. Und er hat sich für diesen außergewöhnlichen Befund interessiert. Und die beiden Männer sind in Kontakt gekommen. Und Dennis Burkitt hat, glaube ich, 1963 dann Tumorproben von seinen kleinen Patienten nach London geschickt. Und der Transport dieser Proben muss abenteuerlich gewesen sein. Jedenfalls kamen in London tatsächlich lebende Zellen an. Und Epstein hat diese Zellen dann unter das Elektronenmikroskop gelegt und hat in den Zellen bekannte Strukturen entdeckt, nämlich Strukturen eines Herpesvirus. Und das hat ihn natürlich elektrisiert und hat diese Befunde auch zusammen mit Yvonne Barr und Bert Achon 1964 dann publiziert. Das ist etwas, was spektakulär ist. Es ist ein reiner Zufallsbefund und wahrscheinlich verursacht durch den Transport, der über mehrere Tage gelaufen sein muss. Ein glücklicher Zufall sozusagen.
Spannende Geschichte auf jeden Fall. Knapp 90% der Menschheit sind infiziert. Wie kommt man zu der Zahl und wie kann es sein, dass das Virus so weit verbreitet ist?
Ja, das gehört auch mit zu der frühen Entdeckungsgeschichte von EBV. Werner und Gertrud Hähnle in Philadelphia haben Zelllinien von Epstein bekommen und haben sich dann darum gekümmert, wie häufig Antikörper gegen dieses Virus in der Bevölkerung anzutreffen sind. Sie haben sehr, sehr schnell entdeckt, dass Antikörper sehr häufig sind, damit auch das Virus offensichtlich sehr häufig in der Bevölkerung vertreten sein muss. Und das ist tatsächlich auch der Test, den wir heute noch benutzen, oder Varianten dieses Tests, den wir heute benutzen. Das heißt, die Diagnose einer Epstein-Barr-Virus-Infektion erfolgt durch Antikörpernachweis, durch Serumproben. Die Infektion selbst von EBV bei Menschen erfolgt regelrecht in der sehr frühen Kindheit, also als Baby, als Kleinkind. Da erfolgt wahrscheinlich die Übertragung von den Eltern, wahrscheinlich vor allen Dingen von der Mutter auf das Kind. Das ist der Normalfall. Und damit, mit der stattgehabten Infektion, wird unser Organismus lebenslang infiziert. Das heißt, das Virus nistet sich ein in bestimmte Zellen und begleitet uns sozusagen von der frühesten Kindheit bis zum Tod.
Okay, wenn wir das also alle in uns haben, wie gefährlich ist es denn dann für uns? Es wird ja mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht.
Das ist korrekt. Man muss das relativieren. Es ist tatsächlich so, dass EBV verschiedenste Erkrankungen hervorruft, Tumore, Autoimmunkrankheiten, infektiöse Mononukleose, das Pfeiffersche Drüsenfieber, das Sie angesprochen haben. Das ist alles korrekt. Tatsächlich ist es so, wenn man überlegt, dass es 7 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, von denen 6,5, ich schätze, Milliarden EBV in sich tragen, ist die Häufigkeit, mit dem EBV Krankheiten verursacht, sehr gering. Wir wissen zum Beispiel, dass ungefähr 200.000 Menschen jedes Jahr an EBV assoziierten Tumoren sterben weltweit. Das ist bezogen auf die Gesamtzahl der infizierten Bevölkerung sehr wenig. Tragisch in jedem Fall, ganz klar.
Okay, jetzt arbeiten Sie an einem Impfstoff, gefördert durch die Helmholtz-Gesellschaft, Gemeinschaft und das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung. Wie weit ist denn Ihr Kandidat und gibt es nicht auch noch andere, also nicht nur Ihren?
Das ist auch richtig. Es ist so, dass wir, oder nicht wir, sondern ein Hersteller, den wir beauftragt haben, gerade dabei ist, den Impfstoff so herzustellen, dass wir ihn in einem klinischen Test beim Menschen einsetzen können, Anfang nächstes Jahr. Wir sind aber nicht alleine. Es ist so, dass in den letzten Jahren tatsächlich ein großes Interesse bei Pharmaherstellern entstanden ist, Impfstoffe gegen EBV zu entwickeln. Der Hersteller, der am weitesten ist, ist Moderna. Und Moderna benutzt diese Technologie, die sie auch benutzt haben für die Herstellung eines Impfstoffs gegen Coronaviren, gegen SARS-CoV-2. Hier eine zweite kleine Firma, die von Merck unterstützt wird, entwickelt einen proteinbasierten Impfstoff. Und wir entwickeln eine dritte Klasse sozusagen eines Impfstoffs, den es bis jetzt überhaupt noch nie gab, nämlich sogenannte virusähnliche Partikel, die wir einsetzen wollen als Wirkstoff, als Immunogen bei Menschen.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir bald einen Impfstoff haben oder vielleicht auch eine andere Therapie?
Das ist eine schwierige Frage. Das hängt vor allem vom Ausgang der klinischen Studien ab, die begonnen wurden von Moderna, sind in der sogenannten Phase 1, das heißt, da geht es vor allem um die Sicherheit des Impfstoffs. Aber der kritische Teil ist natürlich, wie effizient ist der Impfstoff? Und man muss in dem Fall sagen, dass die Impfstoffe alle entwickelt werden, um eine einzige Erkrankung von EBV zu verhindern, nämlich infektiöse Mononukleose, das Pfeiffer'sche Drüsenfieber. Es besteht im Moment keine Chance, einen Impfstoff zu entwickeln gegen zum Beispiel Tumorerkrankungen, die mit EBV assoziiert sind.
Also quasi eine perfekte Symbiose zwischen Virus und Wirt, oder? Wenn das bei uns allen steckt und vereinzelt dann ausbricht?
Ja, die EBV-Infektion ist ein Klassiker, aber diese Situation ist nicht ungewöhnlich für Herpesviren. Also wir sind mit vielen verschiedenen Herpesviren lebenslang infiziert, ohne dass wir es merken in aller Regel. Und diese Situation ist in Anführungszeichen normal. Das ist wahrscheinlich ein evolutionärer Beitrag, diese Mitglieder dieser Herpesvirusfamilie und des Menschen. Das ist etwas, was evolutionär die Entstehung des Menschen begleitet hat über viele Jahrmillionen. Ähnliche verwandte Epstein-Barr-Virus-verwandte Viren gibt es bei Menschenaffen, bei Primaten, bei Halbaffen, in der neuen Welt, in der alten Welt. Das ist etwas, was Normales. Das heißt, es gehört mit zur Evolution der Spezies.
Da zeigt sich wieder, dass so einzigartig wir doch nicht sind. 60 Jahre Epstein-Barr-Virus, wie weit ist die Impfstoffforschung? Wir sprachen darüber mit dem Virologen Professor Dr. Wolfgang Hammerschmidt vom Helmholtz-Zentrum in München. Vielen Dank.
Vielen Dank, Napalin. Danke.
Tschüss.